Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder und ganz besonders lieber Edgar, der Predigtext für diesen Sonntag steht im 1. Timotheusbrief und handelt von einigen Sätzen, die der Apostel Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus gesagt hat. 1. Timotheus 4, die Verse 12 bis 16. Paulus schreibt: Niemand soll auf deine Jugend herabschauen. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort und im Verhalten, in der Liebe und im Glauben und in der Keuschheit. Bis ich komme, widme dich dem Vorlesen, dem Ermahnen und dem Lehren. Und vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch ein prophetisches Wort unter Handauflegung der Ältestenschaft. Kümmere dich um diese Dinge. Und lebe darin, damit deine Fortschritte für alle sichtbar sind. Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du das tust, wirst du sowohl dich erretten, als auch die, die dich hören. Soweit dieser Predigtext. Es gibt eine Reihe interessanter Fragen, die in unserem Text nicht beantwortet werden. Das muss man ja zunächst mal konstatieren. Wie alt war eigentlich Timotheus, als Paulus ihm das geschrieben hat? Wir wissen es nicht. Wo war eigentlich Paulus, als er dem Timotheus gesagt hat, mach mal weiter, bis ich komme? Wir wissen es nicht. Was waren das eigentlich für Leute, die dem Timotheus die Hände aufgelegt und ihn in seinen Dienst eingeführt haben? Auch das wissen wir nicht. Es gibt aber eine Frage, die unser Text sehr deutlich beantwortet, und diese Frage lautet: Was macht eigentlich einen Mitarbeiter aus? Einige haben vielleicht gedacht, es wäre doch heute besonders passend gewesen, wenn ich zur Einführung von Edgar Kessler über die Frage spreche, was macht eigentlich einen Kinder- und Jugendreferenten aus? Und dann könnten wir uns alle eine schöne Zeit machen, indem wir darüber nachdenken, was der Edgar alles so beachten soll und was er alles machen soll und was er auf keinen Fall tun darf. Das ist auch ein Teil der Predigt, aber ich habe das bewusst weitergewählt. Was macht eigentlich einen Mitarbeiter aus? Und ich höre diesen Text sehr bewusst für mich persönlich. Und ich hoffe, dass jeder von uns diesen Text auch für sich hören kann, denn hier sitzt nicht nur ein Mitarbeiter, hier sitzen ganz viele und wir gehören alle zu den Adressaten dieser Botschaft. Ich schlage vor, dass wir diesen Text heute einmal so hören. Ich bin der Timotheus, an den sich Paulus hier wendet, oder ich bin die Timothea, an die Paulus sich hier wendet. Und ich höre das jetzt mal gar nicht für den Edgar und für sonst jemanden, ich höre das nur für mich und der Edgar hört es für sich. Paulus beantwortet diese Frage, was einen Mitarbeiter ausmacht, indem er vier Antworten gibt. Die erste lautet: Ein Mitarbeiter erwirbt sich Anerkennung durch sein Vorbild. Die zweite Antwort lautet: Ein Mitarbeiter arbeitet immer auf der Basis der Heiligen Schrift. Die dritte Antwort lautet: Ein Mitarbeiter bleibt seiner Begabung treu. Und die vierte Antwort lautet: Ein Mitarbeiter entwickelt sich ständig weiter. Erste Antwort: Ein Mitarbeiter erwirbt sich Anerkennung durch sein Vorbild. Paulus schreibt: Lieber Timotheus, niemand soll auf deine Jugend herabschauen, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Ein Problem, das dieser junge Mitarbeiter Timotheus hatte, war, dass in der Gemeinde, in der er arbeitete, einige Leute ein wenig auf ihn herabsahen. Das weiß jeder, dass das eine unangenehme Situation ist, wenn man auf eine gewisse Geringschätzung stößt und wie sehr einen das in seinem Dienst und in seiner Tätigkeit hemmen und auch bremsen und entmutigen kann. Es gibt ganz verschiedene Aussagen, die dann eine Rolle spielen können. Manchmal ist es, du bist zu weiblich. Manchmal ist es, du bist zu evangelikal. Manchmal ist es, du bist zu sehr dies oder das. Manchmal ist es, du bist eigentlich schon zu alt. Und in diesem Fall war es die Aussage, du bist eigentlich zu jung. Du bist zu jung für deinen Job. Wir müssen uns klar machen, dass diese Aussage in der antiken Welt eine noch viel größere Bedeutung hatte als heute. Schon viele Jahrhunderte vor der Entstehung des Neuen Testaments war klar, man kann das beim Philosophen Platon nachlesen, dass die Alten befehlen und die Jungen gehorchen müssen, ist offenkundig. Weiß nicht, wie das bei euch in Haiger ist, aber das war eine klare Ansage, die in der Antike jeder kannte, und das hat den jungen Leuten die Mitarbeit nicht unbedingt erleichtert, wenn sie Verantwortung übernehmen sollten. Das gab es nicht nur bei den Griechen wie bei Platon, das gab es auch bei den Juden, und wir lesen davon im Buch Jesus Sirach. Rede, junger Mann, wenn es deine Pflicht ist, aber nur, wenn du zweimal gefragt worden bist. Inmitten der Edlen führe dich nicht als Herrscher auf, und wo Greise sind, schwätze nicht viel. Das ist eine echte Bremse für junge Leute gewesen, und Paulus hat gesagt, Timotheus, lass dich nicht entmutigen. Man kann auch als junger Mann oder man kann auch als junge Frau ein sehr brauchbarer Diener Jesu sein. Das Alter spielt nicht die erste Rolle. Ich spreche manchmal mit Absolventen unserer FTH in Gießen, wenn ich sie irgendwo besuche und zum Predigen eingeladen bin oder für Seminare oder so. Und gelegentlich höre ich dann von Leuten, die sind so Mitte 30, dass ihnen ältere Geschwister aus der Gemeinde begegnen, und irgendwann fällt der Satz: Sie sind jetzt also unser Pastor, aber Sie sind doch noch so jung. Ausrufezeichen, Ende der Durchsage. Mir ist übrigens aufgefallen, dass Jugend gelegentlich gar nicht hindern muss, einen guten Job zu machen. Mir ist eingefallen, dass die Österreicher zurzeit einen interessanten Außenminister haben. Kommt oft in den Nachrichten, heißt Sebastian Kurz, Geburtsjahr 1986. Der ist übrigens schon seit einigen Jahren Außenminister, und manche finden den ganz gut. Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass es in der Bundesliga einen Verein gibt, TSG Hoffenheim, der hat einen Trainer namens Julian Nagelsmann, Geburtsjahr 1987. Der scheint es auch ganz gut zu machen und ist eigentlich auch schon mehrere Jahre in seinem Amt. Hier also, niemand soll auf dich wegen deines geringen Alters herabschauen. Jetzt gab es aber in der Antike diese starken Vorbehalte gegenüber jungen Leuten, und manchmal gibt es die immer noch bei uns, obwohl sich die Gesellschaft auch stark gewandelt hat. Was Paulus dem Mitarbeiter Timotheus jetzt rät, ist deswegen auch nicht: Lieber Timotheus, also wenn da diese Vorbehalte sind und der ein oder andere denkt, du müsstest erst 40 oder 50 sein, bevor man dich richtig ernst nehmen kann, dann leg am besten so lange dein Amt nieder, warte, bis du das altersmäßig aufgeholt hast, und dann können wir nochmal drüber reden. Sondern Paulus gibt einen ganz anderen Hinweis, und der Hinweis lautet: Lieber Timotheus, niemand soll auf dich wegen deiner Jugend herabschauen, sondern sei ein Vorbild. Eine ganz gute Möglichkeit, vieles auszugleichen, was wir in unserem Leben als Mitarbeiter als Defizite und Grenzen haben, besteht darin, dass wir das, was wir machen, vorbildlich tun. Dass wir an den Stellen, wo wir im Dienst Jesu stehen, uns darum bemühen, ein Vorbild für andere zu sein. Und wenn das gelingt, dann gleicht es ganz viel aus, was wir auf anderen Ebenen nicht ausgleichen können. Denn wir können unser Geschlecht und unser Lebensalter und viele andere Dinge in unserem Leben ja nicht einfach umschalten. Also sei ein Vorbild. Dieser Ausgleich könnte auch etwas zu herausfordernd klingen. Ich möchte deswegen dazu sagen, was Paulus hier seinem Timotheus sagt, ist nicht der Satz: Deswegen, lieber Timotheus oder liebe Timothea, sei perfekt. Und dann werden dir die Herzen zu Füßen liegen. Vorbild sein heißt nicht perfekt sein. Vorbild sein heißt, es ist zu erkennen, dass sich jemand ernsthaft Mühe gibt und dass er seine Aufgabe so ehrlich und so gut tut, wie man es von ihm erwarten kann. Und dann ist es in Ordnung. Ja, wird der Timotheus sich gedacht haben. Aber was sind denn so die Lebensbereiche, in denen ich ein Vorbild sein soll? Gibt es da was Spezielles? Und da sagt Paulus, jawohl, das ist also streng eingegrenzt. Sei bitte ein Vorbild im Wort und im Verhalten und in der Liebe und im Glauben. Also so ziemlich in allem. Im Reden und im Tun, in der Liebe zu deinen Mitmenschen und im Glauben an Gott. In allem. Ach, und übrigens, dann noch in der Keuschheit. Aha. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Paulus das dem Timotheus gesagt hat, weil er wusste, das ist ein junger Mann und es gibt in dieser antiken Welt die ein oder andere Gefahr und es ist wichtig, dass auch da die Dinge klar sind. Keuschheit bedeutet übrigens nicht, dass man Sexualität ablehnt, sondern dass man als Christ Sexualität ausschließlich in der Ehe praktiziert. Und auch das sollte am Leben eines Timotheus ganz klar und deutlich sein. Also das ist der erste Punkt. Ein Mitarbeiter zeichnet sich dadurch aus, nicht, dass er perfekt ist, auch nicht, dass er die Grenzen, die es in jedem Leben gibt und so auch in seinem Leben irgendwie künstlich abzustellen versucht, sondern dass er ein Vorbild ist. Es gilt für uns alle, wo wir Verantwortung tragen, dass wir Vorbilder sind und dann ist es in Ordnung. Aber was soll dieser Timotheus jetzt eigentlich konkret tun in seinem Dienst, für den er vorgesehen ist und in dem er steht und in den hinein Paulus ihm diesen Brief schreibt? Und da kommt die zweite Antwort. Ein Mitarbeiter arbeitet immer auf der Basis der Heiligen Schrift. Das, lieber Timotheus, ist so wichtig und es klingt so. Bis ich komme, widme dich dem Vorlesen und dem Ermahnen und dem Lehren. Drei Dinge. Das Erste, was er machen soll, vorlesen. Hier ist nicht gemeint, dass man als guter Familienvater abends seinen Kindern eine gute Nachtgeschichte vorliest, obwohl auch das sehr empfehlenswert ist. Soweit ich das weiß, steht es aber nicht in der Bibel. Was hier gemeint ist, ist das Vorlesen der Heiligen Schrift, und das wusste damals jeder, denn in der jüdischen Synagoge war es ganz klar, dass in jedem Gottesdienst vorgelesen wurde, aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten. Und die christliche Gemeinde hat die guten Dinge aus der jüdischen Synagoge übernommen und man hat vorgelesen aus dem Alten Testament und aus den Evangelien und aus den Briefen in jedem Gottesdienst. Als ich aufgewachsen bin und war auch in so einer Kindergruppe und Sonntagsschule und wie das alles hieß, in einer Gemeinde in Hannover, da war das so im Gottesdienst. Alttestamentliche Lesung, Lobpreis, noch ein bisschen anderer Stil als heute, mehr so liturgisch. Neutestamentliche Lesung, wieder was Liturgisches. Irgendwann Predigt, Text, Predigt. Ich dachte immer, das ist ganz normal, so muss das sein. Später haben wir einige Jahre im Ausland gelebt, in den Niederlanden, und ich bin in den Gottesdienst gegangen und habe gestaunt. Jeden Sonntag die 10 Gebote. Jeden Sonntag wurden der Gemeinde die 10 Gebote vorgelesen, kalvinistisch. Das hatte auch was. Wir mussten uns etwas dran gewöhnen und dann haben wir gedacht, na, es hat auch seinen Sinn. Aber das, was der Timotheus hier hören soll, ist Vorlesen aus dem Wort Gottes. Jeder, der schon einmal Kranken oder Alten einfach einen Psalm vorgelesen hat, weiß, was gemeint ist. Jeder, der schon einmal mit Sterbenden das Vaterunser gebetet hat oder ein ganz einfaches Gebet aus der Bibel vorgelesen hat, weiß, was gemeint ist. Das Wort Gottes hat eine so große und heilsame Wirkung. Und dem Timotheus wird gesagt, also erster Job, vorlesen. Zweiter Job, ermahnen. Aha. Vorlesen geht, wenn man sich die Zeit dafür nimmt und sagt, das ist wichtig, kann man organisieren. Ermahnen ist keine so leichte Sache, denn wenn man ermahnen muss, dann wird ja immer vorausgesetzt, da gibt es irgendwie ein Problem. Da Da gibt es ein Hindernis, das muss überwunden werden, eine heikle Angelegenheit, über die man mal sprechen muss. Ich kann mich noch erinnern, als unsere Kinder in dem Alter waren und ich selber Sonntagsschulmitarbeiter war, da haben wir manchmal im Mitarbeiterkreis zusammengesessen und es war eigentlich klar, da müsste jetzt mal jemand mit dem Vater oder der Mutter von dem und dem Sonntagsschulkind reden. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber ein sehr anstrengendes Sonntagsschulkind war in der Kinderkirche meiner Jugend. Und da haben auch öfter Leute mit meinen Eltern geredet. Aber wenn wir dann so zusammensaßen und gefragt haben, okay, wer führt jetzt mal dieses Gespräch? Dann waren alle plötzlich sehr schweigsam und es war klar, das macht keiner gerne und es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und dem Timotheus schreibt der Paulus hier ins Stammbuch, bitte den schwierigen Gesprächen nicht ausweichen. Das ist überall im Leben notwendig, dass man Dinge in Liebe anspricht, aber man muss sie ansprechen und das ist in der christlichen Gemeinde erst recht so. Und wenn wir uns schwer tun, dann ist es sehr menschlich, aber wir müssen uns der Herausforderung stellen. Als Sonntagsschulmitarbeiter, in der Seniorenarbeit, in irgendeinem Chor und auch wenn man Verantwortung trägt als Gemeindepastor, als Jugendpastor, als Referent für irgendwelche speziellen Aufgaben, ermahnen gehört auch immer mit dazu. Schwierige Gespräche führen. Und das Dritte, was Timotheus hier hört, von seinem Lehrer Paulus. Du sollst also vorlesen, ermahnen und lehren. Systematisch alle Themen behandeln, die wichtig sind. Nicht nur deine Spezial- und Lieblingsthemen immer wieder, sondern so einem Plan entsprechend soll eigentlich alles mal drankommen. Noch ein Bericht aus den Niederlanden, aus dieser reformierten kalvinistischen Gemeinde, in der wir 4 Jahre dabei sein durften. Also man ging sonntagmorgens in den Gottesdienst und hörte eine Auslegungspredigt zu einem Bibeltext. Und sonntagnachmittags ging man schon wieder in den Gottesdienst und hörte eine Predigt über den Heidelberger Katechismus. Und dann ging es immer Sonntag für Sonntag durch den Heidelberger Katechismus, ganz bis zum Schluss und dann wieder von vorne neu los, damit man mal alle wesentlichen Themen hatte. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Predigt zum Heidelberger Katechismus gehalten. Ich hatte auch gedacht, dass es heute nicht der richtige Ansatz wäre in eurer Gemeinde hier. Aber was ich verstanden habe, ist, es ist so wichtig, dass alle Themen drankommen und dass die Lehre diese Breite hat, die jede christliche Gemeinschaft braucht, damit sie ein gutes Fundament hat. Das ist die zweite Antwort. Also lieber Timotheus, kümmere dich um die Heilige Schrift, denn auch wenn du ein junger Mann bist und man dir aufgrund deiner Jugend vielleicht jetzt nicht gleich die höchste Autorität zuerkennt, wenn deutlich ist, das, was du tust als Mann oder Frau Gottes, ist geschöpft aus Gottes Wort, dann hat es doch ein großes Gewicht, was du sagst und tust. Deswegen, ein Mitarbeiter schöpft immer aus der Heiligen Schrift und jeder kann erkennen, das ist seine Basis. Daher kommt es alles und dadurch gewinnt er auch seine Glaubwürdigkeit und seine Anerkennung. Das waren 2 Antworten, die der Timotheus hören sollte. Jetzt kommt die 3. Antwort. Was macht einen Mitarbeiter aus? Drittens sagt Paulus seinem Schüler Timotheus, ein Mitarbeiter, der bleibt seiner Begabung treu. Und das klingt so. Lieber Timotheus und liebe Timothea, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch ein prophetisches Wort unter Handauflegung der Ältestenschaft. Was hier so wunderbar deutlich wird, ist, dass der Dienst jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin im Reich Gottes dadurch bestimmt wird, dass wir alle von Gott begabt und beschenkt sind. Jeder hat seine besondere Begabung bekommen. Und wenn einer denkt, ich habe sie nicht, dann hat er sie nur noch nicht entdeckt. Es gibt niemanden unter uns, den Gott hat leer ausgehen lassen. Das ist wunderbar. Ob das bei jedem von uns unter Handauflegung geschehen ist und bei jedem von uns mit einer prophetischen Aussage der Ältestenschaft, das spielt nicht die entscheidende Rolle. Entscheidend ist, jeder von uns hat ein Geschenk bekommen, eine Gnadengabe. Und Timotheus wusste das auch. Sein Problem war auch nicht, dass er nicht wusste, was er für eine Begabung bekommen hat. Er wusste das sehr genau. Er hatte bestimmt die Gabe der Lehre. Deswegen spricht Paulus auch so deutlich darüber an dieser Stelle zum Timotheus. Und jetzt gibt es im Leben des Timotheus einen gewissen Schwachpunkt. Der wird deutlich in der Art und Weise, wie Paulus das so seinem Mitarbeiter, seinem Zögling mitteilt. Und er sagt, lieber Timotheus, vernachlässige das nicht, was Gott dir gegeben hat. Stand der Timotheus vielleicht gelegentlich in der Gefahr, dass er so sehr zögerlich war und das ein oder andere nicht getan hat, was er hätte tun können und tun sollen? Dieser Paulus, das war eine ganz stabile Type. Wenn der irgendwo unterwegs war, wir lesen es in der Apostelgeschichte, und die Gegner kamen und man hat ihn gesteinigt, dann ist er danach aufgestanden, ist weitergezogen und hat weitergepredigt. Den hat nicht so leicht aus der Bahn geworfen. Aber es gibt im Reich Gottes so verschiedene Menschen. Dieser Timotheus war einer, von dem lesen wir in Kapitel 5, Vers 22, dass er es gelegentlich mit dem Magen hatte. Nun gibt es sehr verschiedene Gründe, warum man es mit dem Magen haben kann, aber manchmal ist es Nervosität und häufig ist es Sensibilität. Uns schlagen Dinge auf den Magen. Und so einer war der Timotheus, ein bisschen zarter besaitet als dieser stabile General Paulus. Und dem sagt Paulus jetzt, lieber Timotheus, ich kenne dich. Und ich weiß, dass dir das gelegentlich auch etwas schwerfällt. Und ich weiß, dass du gelegentlich den Auseinandersetzungen, die zu deinem Job auch dazugehören, am liebsten aus dem Weg gehen würdest. Aber lass die Gabe, die Gott dir gegeben hat, nicht brach liegen, sondern predige das Wort. Mach das. Das ist der richtige Weg. Vor kurzem sprach ich mit einem Kollegen aus einer anderen Gemeinde und der sagte mir, ja, wir haben in unserer Gemeinde ganz, ganz fromme Gemeinde, super fromme Gemeinde, wir haben in unserer Gemeinde entdeckt, ein Mann schlägt seine Frau, ist Gemeindemitglied und es geht schon viele Jahre so und wir haben es nicht gemerkt. Und irgendwann musste jemand sich aus dem Ältestenkreis dieser Sache annehmen. Und keiner wollte das so gerne. Und als es jemand gemacht hat, ist es ein längerer Prozess gewesen, der viel Geduld gefordert hat, mit viel Vor und Zurück, bis irgendwann durch Gottes Gnade diese Familie in Ordnung gekommen ist. Lieber Timotheus, zum Wohl deiner Schafe, an denen du Mithirte sein darfst, und liebe Timothea, vernachlässige nicht die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Am Ende wird deine Gemeinde und werden die Leute, die Gott dir anvertraut hat, die werden davon profitieren und die sind darauf angewiesen. Also vernachlässige nicht die Gnadengabe, sondern geh auch die schwierigen Themen an. Wenn wir uns momentan unsere große evangelikale Szene angucken, manche sagen, da gehören über 1 Million dazu, sind mindestens ein paar hunderttausend, würde ich sagen. Da gibt es so Themen, die plötzlich hochkommen und die auch unter uns Evangelikalen schwierig sind. Sexualethische Fragen. Wenn ich mich frage, was würde ich jetzt am liebsten machen? Ich würde mich da raushalten und würde mich nicht rumärgern und das dann noch in nächster Nähe erfahren, dass mich von manchen lieben Geschwistern auch an zentralen Punkten etwas trennt. Aber ich weiß, das darf ich nicht. An manchen Stellen muss man sich auch ins Getümmel stürzen. Oder man denke an das Thema Judenmission, die messianischen Juden. Sollen die auch das Evangelium hören oder ist es auch irgendwie sonst okay? Ja, da gibt es dann Diskussionen auch unter den Pietisten und den Frommen. Und man kann sich nicht daraus zurückziehen und sagen, das schlägt mir aber auf den Magen. Wenn es doch unsere Aufgabe ist, dass wir auch die schwierigen Themen angehen. Also jetzt soll der Timotheus ein Vorbild sein und der Timotheus soll sich an der Heiligen Schrift orientieren. Der Timotheus soll die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, nicht brachliegen lassen, auch wenn es ihm manchmal schwerfällt. Aber der Timotheus und die Timotheer und alle Mitarbeiter in einer christlichen Gemeinde und der Pastor und der Co-Pastor und der Jugendpastor und die vielen Ältesten und wer immer da in irgendeiner Verantwortung steht, soll diesen Text nicht verstehen, als müsste er oder sie perfekt sein. Denn das ist nicht die Intention des Apostels Paulus. Christlicher Perfektionismus in diesem Sinne würde uns alle irgendwann in den Burnout oder aufs Abstellgleis treiben. Und das kommt hier bei Paulus auch sehr gut zum Ausdruck, indem er dem Timotheus in Vers 15 als vierte Antwort Folgendes sagt. Lieber Timotheus, kümmere dich um diese Dinge und lebe darin, damit deine Fortschritte für jeden sichtbar werden. Und Fortschritte kann ich nur machen, wenn ich noch nicht perfekt bin. Wir machen alle unser Leben lang Fortschritte, weil wir es nicht zur Perfektion bringen und es soll auch keiner von uns erwarten. Kümmere dich darin, lebe darin, damit deine Fortschritte für alle sichtbar werden. Eins ist aber hier sehr deutlich. Fortschritte auch im Reich Gottes und auch in der Gemeinde Jesu erreichen wir nur, wenn wir uns wirklich ganz in die Aufgabe geben. Egal wo das ist, an der FTH Gießen, in der Gemeinde hier in Haiger oder irgendwo in einer anderen Tätigkeit, zu der Gott uns berufen und an einem anderen Platz, an den Gott uns gestellt hat. Lebe darin. Wenn ich mich nicht voll und ganz in eine Aufgabe hineingebe, dann wird es mit dem Fortschritt schwierig. Das ist in allen Lebensbereichen so. Und es ist eine wunderbare Erfahrung, wenn man sich so vollständig für eine Aufgabe hingibt, die Jesus einem gegeben hat. An dieser Stelle noch eine kleine Sicherheitsmaßnahme. Ich glaube nicht, dass Paulus diesen Satz für die Leute bestimmt hat, die in Haiger, Gießen oder wo auch immer schon mit 130% an der Arbeit sind. Manche von denen könnten das heute so hören, als würde ihnen Paulus zurufen, 150-160% ist das nächste Ziel. Das ist nicht gemeint. Das gilt für die unter uns, die sagen, da geht noch was. Das eine oder andere könnte ich mir noch gut vorstellen. Und mit Gottes Hilfe will ich das auch tun. Es geht mehr um die Zauderer, wo die Handbremse noch ein wenig zu sehr angezogen ist. Und nicht um diejenigen, die schon mit Volldampf bei der Sache sind und jetzt einen zusätzlichen Druck empfinden könnten. Also, lieber Timotheus, kümmere dich um diese Dinge und lebe darin, damit deine Fortschritte für alle sichtbar werden. Timotheus hatte ja schon viel Verantwortung. Er war schon in einer Gemeinde in einer pastoralen Rolle. Und Paulus hätte ihm auch sagen können, lieber Timotheus, guck doch mal, ob deine Schäfchen in Ephesus, ob die alle auch gute Fortschritte machen. Ich könnte mir auch diese Frage stellen und oft stelle ich mir sie auch, ist es denn so, dass wir den Studierenden an der FTH das geben, was sie wirklich brauchen, um sich gut voranzuentwickeln und wo müssen wir uns verbessern und was müssen wir noch anders machen? Aber die Frage, die mir hier entgegenkommt, die lautet noch etwas anders, die lautet nämlich, machst du eigentlich noch Fortschritte? Als der Verantwortungsträger. Oder ist es bei dir zu einer Stagnation gekommen, weil du vielleicht denkst, du hättest schon das ausreichende Niveau erreicht oder weil irgendwie du ganz aus dem Blick verloren hast, dass jeder sich immer wieder weiterentwickeln muss? Machst du eigentlich noch Fortschritte? Geht es bei dir voran in der Beziehung zu Christus, in der Gesinnung, anderen dienen zu wollen, in der Bereitschaft, Dinge dazuzulernen? Und das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Denn das, was andere an unserem Dienst überzeugt, ist nicht, ob sie sehen, da ist jemand perfekt, sondern ist, ob sie sehen, da entwickelt sich jemand. Da ist jemand auch selbstkritisch und es gibt Veränderung. Und das sagt Paulus seinem Timotheus. Und der Timotheus hat es sehr gut verstanden. Also das waren die vier Antworten. Das sind vier Antworten für Edgar und seine Frau. Das sind vier Antworten für jeden, der hier in der Gemeinde Verantwortung trägt, vom Pastor bis zu jedem anderen Mitarbeiter. Das sind vier Antworten für mich, das sind Antworten für uns alle. Und ich wiederhole sie nochmal. Was macht einen guten Mitarbeiter aus? Erstmal, er ist ein Vorbild. Das ist das A und O. Daran hängt alles. Das Zweite, es ist für jeden sichtbar, das, was er schöpft, das kommt nicht aus ihm selbst, sondern es kommt aus der Heiligen Schrift. Das gibt ihm die nötige Autorität, wenn er spricht und wenn er etwas tut. Das Dritte, auch wenn es gelegentlich mühsam ist und herausfordernd, die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, die setzt er ein und scheut nicht zurück. Und viertens und letztens, der muss nicht perfekt sein. Er muss sich nur durch die Gnade Gottes weiterentwickeln. Und das ist keine unmögliche Aufgabe. Das ist etwas, was Gott uns in seiner Gnade gerne schenkt, wenn wir dafür offen sind und die Schritte gehen, die Gott für uns vorhat. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ganz besonders lieber Edgar, was macht einen Mitarbeiter aus? Ich schließe mit den letzten Worten aus diesem Abschnitt des Apostels Paulus. Achte auf dich selbst und auf die Lehre und beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, dann wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Amen.